Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Dänemark, Norwegen und Kroatien mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Geht Schlag auf Schlag hier bei der Handball-Weltmeisterschaft und bei Kreisab. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Das dritte deutsche Spiel ist absolviert bei diesem Turnier und es gab den dritten Sieg. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Erik Dubiers von der dpa. Hallo Erik.
Hallo Sascha.
Freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, auch relativ schnell nach der Arbeit in der Mix. Und wie war die Stimmung?
Ja, heute natürlich besser als zuletzt, weil die deutsche Mannschaft am Ende dann doch noch einen relativ lockeren Sieg nach Hause gebracht hat. Sah ja zur Pause nicht danach aus. Da haben, glaube ich, viele Kollegen, ich eingeschlossen, schon wieder ein wenig Sorgenfalten auf der Stirn gehabt. Aber in den zweiten 30 Minuten war es dann doch eine klare Sache, so wie wir es eigentlich von Anfang an erwartet hatten.
Ja, es stand unentschieden zur Pause, gebe ich zu. Ich weiß aber nicht, ob ich ein anderes Empfinden habe als ihr alle. Ich bin komplett tiefenentspannt, wenn ich diese deutsche Mannschaft aktuell sehe, weil ich seit einiger Zeit das Gefühl habe, die können Crunchtime. Das ist entstanden natürlich bei den Olympischen Spielen in Paris, da waren wir ja auch und haben da auch drüber gesprochen, gar keine Frage. Aber wenn ich das heute wieder gesehen habe, zum dritten Mal im dritten Spiel, war ich mir sicher, die werden am Ende souverän gewinnen.
Das ehrt dich natürlich, dass du so viel Vertrauen in die deutsche Mannschaft hast. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass ich kein Vertrauen in die Jungs habe. Das Problem aus meiner Sicht ist halt nur, wenn du in diesen ersten drei Spielen gegen eine Mannschaft, ich sage mal, aus den Top 6 der Welt spielst, dann liegst du zur Pause so weit zurück. Ich glaube, da hilft dir auch keine Crunchtime mehr. Und das ist das generelle Problem bislang bei dieser Weltmeisterschaft. Wir kommen einfach in der ersten Halbzeit nicht in Schwung. Wir kommen nicht in unseren Flow, den wir von der Mannschaft gewohnt sind. Und auch der Bundestrainer betont das gebetsmühlenartig. Gegen Top-Teams wie Dänemark oder auch Schweden, Spanien bist du dann normalerweise zur Halbzeit schon so weit zurück, dass du dann das nicht mehr wettmachen kannst.
Welche Erklärung hat der Bundestrainer dafür, dass das bislang so ist? Welche Erklärung hast du dafür?
Also der Bundestrainer sagt, es liegt zum Teil daran, dass den Spielern so ein bisschen die Frische fehlt, was für mich allerdings ehrlicherweise nicht so richtig Sinn macht, weil wenn die Frische fehlen würde, dann würde man ja vermuten müssen, dass sie hinten raus schwächeln. Bei ihnen ist es genau umgekehrt. Sie brauchen einfach Zeit, um erstmal auf Betriebstemperatur zu kommen. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Also da muss ich passen. Ich glaube, auch die Jungs selbst haben keine Erklärung momentan. Sie stellen jedes Mal in der Mixzone nach dem Spiel wieder fest, oh ja, die erste Halbzeit war schon wieder ziemlich mau, was die Chancenverwertung anging, und betonen dann genau das, was du auch gesagt hast. Aber wir haben wieder mal gezeigt in der zweiten Halbzeit, dass wir Handball spielen können. Und ja, das ist genau der Punkt, der natürlich Hoffnung macht. Man sieht, dass die Mannschaft es kann, aber sie muss es natürlich jetzt irgendwann auch über 60 Minuten abrufen.
Ich fand es vor allem im Positionsangriff in der ersten Hälfte schwierig, was vielleicht aber auch daran lag, dass die tschechische Defensive die beste war, auf die man bislang getroffen ist bei diesem Turnier. Die haben zweimal unter 20 Gegentore kassiert und das im Handball von 2025 eigentlich kaum vorstellbar, gegen europäische Gegner auch noch. Aber ich habe dann auch während des Spiels Nachrichten bekommen, also insbesondere natürlich in der ersten Hälfte, wo die Leute geschrieben haben, oh, ist aber unansehnlich.
Ja, es wirkt manchmal ein bisschen verkrampft, weil es fehlen dann die Ideen, das Ganze aufzulösen. Und dann sieht man schon, dann gleitet es so in Einzelaktionen ab. Ja, jeder versucht dann irgendwie das Heft des Handelns zu übernehmen. Und der Spielfluss ist damit dann nicht mehr da. Und dann kann ich solche Reaktionen aus der Heimat gut nachvollziehen. Es sieht immer besser aus, wenn die Mannschaft harmonisch agiert, wenn sie im Spielfluss ist, natürlich. Dann ist es teilweise auch eine Augenweide, ihr zuzuschauen. Aber wie schon oft betont jetzt in diesem Turnierverlauf, sie kriegen es in der ersten Halbzeit nicht hin. Und was für mich unerklärlich ist, gerade in der ersten Halbzeit, wo die Kräfte ja eigentlich noch sehr frisch sein müssten, fehlt mir so ein bisschen diese Konzentration beim Abschluss. Also was wir an freien Würfen liegen lassen, inklusive 7 Meter, das geht schon nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut.
Ja, die 7 Meter, da habe ich übrigens auch mit Marco Grgic in der Mixzone drüber gesprochen. Das Gespräch hört er gleich und dann gehen wir nochmal auf ein, zwei seiner Aussagen ein. Das fand ich nämlich sehr interessant, was er da gesagt hat. Ja, der Spielfluss, das ist natürlich ein Problem, aber sie haben den Glauben an die eigene Stärke sich erarbeitet beim vergangenen Turnier in Paris und Lille. Und da bin ich tatsächlich sehr froh drüber, denn ich bin der festen Überzeugung, dass man vor ein, zwei Jahren diese Spiele nicht so hinten raus hätte gestalten können. Und das spricht natürlich dann auch für die Entwicklung der Mannschaft, weil wir uns ja immer erhoffen, gerade von so einem jungen Team, dass sie Schritte nach vorne machen. Und weil du eben auch bei Olympia dabei gewesen bist, Erik, das ist schon feststellbar.
Da bin ich ganz bei dir. Also das ist diese neue Qualität, die wir hier auch wieder sehen, die auch eminent wichtig war, weil sonst hätten wir nämlich diese Vorrunde nicht mit 0 Minuspunkten abgeschlossen und hätten dann doch eine schwere Hypothek mit in die zweite Turnierphase genommen. Also ja, die Mannschaft weiß, was sie kann. Die Mannschaft behält die Ruhe auch in kritischen Phasen. Du hast nicht das Gefühl, wie noch vor 2, 3, 4 Jahren, dass sie dann hektisch werden, dass sie es erzwingen wollen, sondern sie spielen ihren Stiefel weiter. Und das führt aufgrund ihrer neuen Klasse, die sie einfach gewonnen haben, dann auch irgendwann zum Erfolg.
Apropos Stiefel weiterspielen, das macht Renas Uschins ja generell. Er hatte keine gute Quote in den ersten beiden Spielen, obwohl er insgesamt 16 Treffer erzielt hatte. Aber heute war er äußerst effizient. Er war 7 von 7, dann hat er mal einen verworfen, am Ende 8 von 10. Der steht dafür so ein bisschen exemplarisch, dass diese Mannschaft immer weitermacht und gar nicht daran zweifelt, dass etwas nicht funktionieren könnte.
Ich fand das ganz witzig. Genau danach wurde Alfred Gislason gerade in der Mixzone gefragt und er selbst sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, so genau kenne ich den Renas nicht, ob der sich überhaupt eine Platte darüber macht, wenn der wie in den ersten 2 Spielen da auch diverse Würfe verschleudert. Der macht halt einfach weiter, der will vorangehen, der brennt, die Mannschaft mitzureißen und das ist natürlich unheimlich wichtig und der Bundestrainer sagt, Renas Uschins ist für uns nicht mehr wegzudenken, der ist nicht ersetzbar.
Wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückdenken, ist eigentlich schon kurios.
Ja, manchmal, naja, wie sagt man so schön, die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich, das ist schon so. Aber Renas Uschins ist für mich wirklich ein Phänomen. Also, dass ein junger Spieler innerhalb so kurzer Zeit von 0 auf 100 durchstartet, das hat man ja sich lange gewünscht. Wir haben immer leidvoll ins Ausland geblickt, ja, Stichwort Matthias Gitzel etc. Ja, und haben immer gesagt, warum sind wir in Deutschland eigentlich nicht in der Lage, auch mal solche Talente heranzubilden? Und jetzt haben wir sie. Und jetzt ist ein Renas Uschins da und zeigt, dass er, also wenn er einen guten Tag hat, ist er einfach Weltklasse.
Absolut. Er ist richtig, richtig, richtig gut. Und Matthias Gitzel hast du genannt. Und ich glaube, wäre der nicht so überragend und ein Spieler, der eine ganze Generation des Handballs prägt seit seinem ersten Großturnier, dann würden wir über den Superstar auf halb rechts der kommenden Jahre im deutschen Nationalmannschaftstrikot sprechen. Also von daher können wir das eigentlich nicht genug loben und hoch genug einschätzen. Interessanterweise hat Alfred Gislason mit Justus Fischer und Lukas Stutzke angefangen in der Defensive. Hat dich das überrascht?
Nein, nicht wirklich, weil ich glaube, dass er schon gesehen hat, dass er die Kräfte besser verteilen muss. Er hatte sich nach dem Spiel gegen die Schweiz ja fast schon geärgert, dass er aufgrund des knappen Spielstandes eben nicht die Chance hatte, durchzuwechseln, sondern er musste seine Besten eigentlich bis zum Schluss drauflassen, damit wir dieses Spiel überhaupt gewinnen konnten. Und deshalb hat er es diesmal, glaube ich, umgekehrt gemacht. Er hat sich gesagt, wir fangen mal mit der, in Anführungsstrichen, zweiten Garnitur an. Ja, und wenn das nicht ganz so nach Wunsch läuft, habe ich aber immer noch die A-Formation hinten dran, die ich dann irgendwann raufschicken kann. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Schachzug, weil wir sind zumindest nicht entscheidend in Rückstand geraten. Die Abwehr, ja, du siehst schon beim Verschieben und so, das ist dann nicht immer 100% so, wie man sich's vorstellt. Aber sie haben den Job, glaube ich, ganz ordentlich erledigt. 11 Gegentore in der ersten Halbzeit sind ja jetzt keine schlechte Quote, muss ich sagen. Also für eine Abwehr. Ja, damit kann man gut leben. 11 Tore selbst erzielt, das ist das, worüber wir diskutieren müssen.
Die Chancenverwertung hast du angesprochen, aber wenn wir über die 11 Gegentore zur Pause sprechen und natürlich dann auch insgesamt unter 25 Gegentore, müssen wir auch über David Späth sprechen. Und das ist auch so ein Punkt, egal wer da im Tor steht, also das erste Spiel war okay, da hatte Andy Wolf eine Quote, die passte, er hatte nicht so unendlich viele Paraden, sein zweites Spiel war Weltklasse und heute war das von David Späth Weltklasse.
Und auch das macht natürlich Hoffnung für dieses Turnier, dass wir wissen, wenn der eine nicht funktioniert, was ja immer mal passieren kann, trotz der nachgewiesenen Klasse von Andy Wolf, dann hast du da hinten dran einen und der kann es dann auch rausreißen. Das ist jetzt nicht nur so eine B-Besetzung, sondern das ist schon auch wie eine A-Lösung, muss man schon so sagen. David Späth ist vor allem einer, der natürlich die Mannschaft dann auch mitreißt. Jede Parade pusht die gesamte Mannschaft, weil er so ein, ja, er ist ja ein Vulkan auf dem Feld, ne? Und der reißt die Vorderleute dann auch richtig mit. Und er war heute natürlich eminent wichtig und ist aus meiner Sicht auch völlig zu Recht zum Man of the Match gekürt worden.
Es waren auch einige tausend Fans hier in der Halle in Herning und die haben auch mächtig Alarm gemacht, auch natürlich nach jeder Parade von David Späth. Lass uns mal kurz reinhören in das von mir schon angekündigte Gespräch mit Marco Grgic in der Mixed Zone.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Sieg im dritten Spiel. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ist schön, dass es sich aber so anfühlt, habe ich zumindest den Eindruck. Heute war es in der ersten Hälfte wieder ein bisschen schwierig. Warum aus deiner Sicht?
Ich denke, wir hatten im Angriff unsere Schwierigkeiten ein bisschen gegen die sehr aggressive und harte Abwehr von Tschechien, die sie das ja bislang überragend im Turnier gemacht haben. Ich denke, das meiste an Gegentoren, was sie gekriegt haben, waren 19 in 60 Minuten. Deswegen wussten wir eigentlich, was auf uns zukommt. Wir haben dann auch ein paar Chancen nicht nutzen können. Ich denke, unsere 7-Meter-Quote war auch nicht so gut heute. Dann denke ich, dass wir das zweite Halbzeit viel besser gemacht haben. Vorne und hinten hatten auch einen überragenden David Späth im Tor und konnten uns so absetzen und das dann über die Zeit bringen.
Du hast gerade die 7 Meter angesprochen. Ihr habt einige verworfen, du auch. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, ich finde, dass momentan so ein bisschen meine Zeit hier nicht so rund läuft, wie ich sie normalerweise von mir erwarte. Vielleicht mache ich mir da ein bisschen selber zu viel Druck und habe zu hohe Erwartungen an mich bei sowas und sollte es mehr genießen und Spaß haben. Man hat vielleicht gesehen in den letzten 1-2 Spielen, dass bei mir noch nicht alles so rund läuft, wie man es eigentlich von mir gewohnt ist über die letzten, ja, 1,5 Jahre. Von daher finde ich, kann man sagen, dass der Ball vor 2 Wochen in Eisenach noch reingegangen wäre und jetzt geht er halt neben das Tor. Das ist so ein bisschen, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Deswegen war ich froh, dass ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen, ja, den Stecker ziehen konnte.
Ja, da wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen. Die letzten Minuten müssen dir ja ziemlich gut getan haben.
Ja, brutal. Das glaubst du gar nicht, wie sehr mich das freut, dass ich da jetzt nochmal 3 Tore machen konnte in der Zeit, die ich hatte. Das pusht mich nochmal ein bisschen und das Turnierslagen vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit.
Ja, mit Sicherheit. Was glaubst du, inwiefern hat die Mannschaft bislang schon mal das Leistungslimit erreicht in diesen 3 Spielen bei einem Turnier?
In allen 3 Spielen nicht mal annähernd. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wenn du andere fragst, aber ich würde sagen, dass wir vielleicht so bei 50% unseres Leistungslimits sind. Ich denke, das sehen auch die Leute vorm Bildschirm oder die auch ein bisschen Ahnung von Handball haben, dass das alles in den letzten 3 Spielen nicht so, ja, rund läuft, wie es bei Olympia geklappt hat. Ich denke, das habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt hatte ich einen perfekten Satz. Ja.
Macht das vielleicht einen Unterschied, weil die Erwartungshaltung nach Olympiasilber anders ist?
Ja, ich glaube, vor allem mannschaftsintern haben wir nochmal sehr hohe Erwartungen gesteckt. Von daher ist es vielleicht das, was uns so ein bisschen die Handbremse angezogen hat, dass wir vielleicht nicht so locker und befreit aufspielen, wie wir das bei Olympia gemacht haben, weil damit uns ja gar keiner gerechnet hat. Und jetzt hast du so eine große Medaille gewonnen und dann rechnet jeder mit dir wieder. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein paar Steine im Rucksack, die dann noch ein bisschen schwer wiegen können.
Ihr hattet bei Olympia ja eher eine befreite Rolle. Ihr habt vielleicht jetzt auch gegen Dänemark eine befreitere, weil alle davon ausgehen, Dänemark ist sowieso nicht zu schlagen?
Ich denke, dass sehr viele Leute sagen werden, dass wir gegen Dänemark auf den Sack kriegen. Dass wir es natürlich schwierig haben werden, ist, glaube ich, logisch gegen die beste Mannschaft der Welt. Und auch vor, was ist hier, wenn es voll ist, 18.000 dänische Fans. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen vielleicht Maßen von Lille. Ich denke, das ist eigentlich so unser Ding, finde ich, was uns bei Olympia so ausgezeichnet hat, wenn wir nicht in der Favoritenrolle sind, dass wir da vielleicht etwas lockerer spielen können.
Einen Punkt würde ich da gerne aufgreifen, Erik. Und das finde ich sehr spannend. Grgic hat davon gesprochen, dass die Mannschaft aktuell bei 50% ihres Leistungsvermögens angekommen ist. 50%. Also so schlecht waren sie jetzt nicht. Sonst hätten sie nicht alle 3 Spiele dann am Ende doch immer souverän gewonnen. Aber mir gefällt die Selbstkritik.
Also diese Mannschaft hat einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Das hört man in jedem Gespräch heraus, egal mit wem man sich hier unterhält. Sie sind sehr selbstkritisch. Manchmal, so wie jetzt Marco, fast schon zu selbstkritisch. Da werden Dinge fast noch schlechter geredet, als sie am Ende wirklich waren. Ich glaube auch nicht, dass wir sagen können, wir sind erst bei 50%. Also die Mannschaft hat aber logischerweise noch lange nicht 100 erreicht. Wir liegen irgendwo so dazwischen. Ich glaube, die goldene Mitte, das könnte so ungefähr hinhauen. Aber da ist dann noch viel Luft nach oben und das werden wir auch brauchen, ganz eindeutig. Denn am Dienstag kommt Dänemark und das wird für mich schon so ein Gradmesser, wie die Mannschaft bei diesem Turnier weiter performen kann. Weil natürlich hat das Spiel keine entscheidende Bedeutung. Selbst wenn wir es verlieren, selbst wenn wir es hoch verlieren, haben wir weiter alles in der Hand. Mit Siegen gegen Italien und Tunesien stehst du trotzdem im Viertelfinale. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu zeigen, dass wir nicht wieder so abgeschlachtet werden, sage ich jetzt mal martialisch, wie im Olympiafinale.
Marco Grgic hat gesagt, es denken sowieso alle, dass wir gegen Dänemark auf den Sack kriegen.
Ja, und das ist auch wiederum eine gute Chance für die deutsche Mannschaft. Auch Juri Knorr hat betont jetzt gerade nach dem Spiel, den Druck haben die Dänen. Wir sind diesmal klarer Außenseiter, während wir in den Vorrundenspielen natürlich immer der Favorit waren. Wir müssen jetzt nicht unbedingt gewinnen. Das erwartet von uns keiner. Und wenn es am Ende doch so kommt, umso schöner und umso besser, dann nehmen wir den Sieg natürlich mit. Aber wir können locker aufspielen und er sagt, er freut sich darauf, auch mal vor vollem Haus im gegnerischen Land zu spielen. Nicht nur in der Kölner Arena oder in Hamburg oder Berlin, sondern auch mal gegen gegnerische Fans anzustinken und denen vielleicht mal ein Schnippchen zu schlagen.
Ich mag diese Einstellung, ganz ehrlich. Ich finde das gut. Ich finde diese mentale Entwicklung der Mannschaft sehr, sehr gut. Diese neue Generation von Spielern, die wir jetzt in diesem Team haben, mit Grgic, mit Uschins, mit Justus Fischer und so weiter, Julian Köster. Mir gefällt die Denkweise. Gar nicht über das technisch-taktische gesprochen, aber die Art, wie sie die Spiele angehen, das Selbstverständnis, was sie sich erarbeitet haben, der Glaube an die eigene Stärke, aber auch Demut und eben Selbstkritik zu wissen, das reicht nicht, wenn wir so auftreten in einem Viertelfinale dann gegen Norwegen, Schweden, Spanien. Da haben wir keine Chance, wir müssen was tun. Also ich finde das super.
Ja, und deshalb bin ich, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, ja auch optimistisch, so wie du, dass ich sage, natürlich können wir in diesem Turnier weit kommen, weil wir haben die Klasse und wir haben auch mittlerweile dieses Selbstverständnis. Und die Mannschaft packt die Aufgaben, die es zu lösen gilt, an, egal in welcher Form, und lässt sich nicht vom Weg abbringen. Die sind ganz klar in ihren Gedanken, in dem, was sie wollen, wo sie hinwollen. Und das gibt natürlich auch Zuversicht bei den Menschen, die im Umfeld dann drauf gucken und sagen, ja, es macht einfach auch Spaß, diese Mannschaft zu begleiten.
Ich war in den vergangenen Jahren immer sehr kritisch, was die deutsche Mannschaft angeht. Auch bei der Europameisterschaft vor einem Jahr. Ich sag das nochmal, sie haben da weniger als die Hälfte der Spiele gewonnen im eigenen Land. Und ich würde schon sagen, ja, ich habe nicht draufgehauen, so schlimm war es dann doch nicht, weil ein Halbfinale ist ein Halbfinale. Aber da war viel Luft nach oben. Und mir gefällt das. Ein Hörer hat mir nämlich geschrieben, ja, in der letzten Analyse zum deutschen Spiel gegen die Schweiz, das war zu unkritisch, da hat zu viel nicht gepasst im Positionsangriff, behäbig und so weiter. Verstehe ich auch. Denkst du, heute waren wir kritisch genug?
Ich glaube schon, weil wir sind ja auch nicht dazu da, die Mannschaft jetzt permanent in den Himmel zu loben. Und wenn die Mannschaft nicht so performt, wie sie es kann, dann muss man das auch kritisch ansprechen. Da bin ich auch voll bei dir. Aber wie gesagt, es ist in diesen 12 Monaten unheimlich viel passiert. Das schützt uns nicht vor Misserfolgen. Also was wir alle vielleicht auch bedenken müssen, und darauf weist auch Alfred Gislason gerne immer hin, bloß weil wir jetzt Olympiasilber geholt haben, heißt das nicht automatisch, dass wir bei jedem Großereignis jetzt eine Medaille holen. Dafür ist die Weltspitze zu eng beieinander. Und wir wissen, dieses Viertelfinale, das wird knüppelhart. Da kriegen wir Norwegen, Spanien, Schweden. Und da entscheidet manchmal auch so ein bisschen Tagesform. Da brauchst du auch Spielglück. Da brauchst du auch mal einen Pfiff auf deiner Seite. Das wissen wir alle. Wir haben gesehen, wie eng das bei Olympia war. Und das ist auch jetzt wieder erwartbar. Und da ist nicht vorgezeichnet, dass die deutsche Mannschaft dieses Spiel gewinnen wird. Wo ich mir hundertprozentig sicher bin, ist, dass wir in diesem Viertelfinale spielen werden. Und das ist, glaube ich, dieses neue Selbstverständnis, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob wir eben Schweiz, Tschechien, Polen und meinetwegen auch Italien und Tunesien schlagen. Auch wenn es manchmal knirscht und wenn es manchmal auch nicht so überzeugend ist, aber am Ende kann man sich mittlerweile, glaube ich, schon sehr sicher sein, dass wir diese Spiele am Ende gewinnen.
Erik, ich muss eins sagen, mir macht es immer sehr viel Spaß, mit dir hier zu sprechen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als du das erste Mal bei Kreisab zu Gast gewesen bist. Da hat mir hinterher jemand geschrieben, bitte häufiger. Und das haben wir jetzt in letzter Zeit ja gemacht, unter anderem bei der Frauen-Europameisterschaft und so weiter. Also deswegen freue ich mich, dass wir hier jetzt die Gelegenheit hatten. Und falls ihr denkt, generell ist Kreisab gar nicht so schlecht, schaut vorbei in unseren Shownotes, da gibt es einen Link zu PayPal, oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr, wie gesagt, dieses Format gerne unterstützen und außerdem, ganz wichtig, Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, aber, und das betone ich auch jedes Mal wieder, vor allem Instagram, da gibt es nämlich immer eine Umfrage zum Spieler des Spiels oder wie geht das Spiel aus und so weiter und so fort und auch ein paar Eindrücke von den Spielorten. Ich reise sozusagen jetzt gleich mehr oder weniger weiter nach Oslo. Es gibt dann morgen eine Folge mit dem Kollegen Jens Kürbis, da blicken wir ausführlich voraus auf das Spiel gegen Dänemark und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Tschüss zusammen.